Und ich freue mich mit euch heute eben in einen Predigtext zu schauen aus Johannes Kapitel 8, passend zur Textlesung. Würde gerne aber davor noch einmal beten, wenn es in Ordnung ist. Jesus, ich danke dir ganz herzlich, dass wir die Möglichkeit haben, in die Bibel zu schauen, dass du zu uns sprichst, dass du zu uns redest, unsere Herzen, unser Denken prägst, Herr. Und ich bitte dich, Herr, hab Gnade durch deinen Heiligen Geist, dass die Menschen hier und auch ich selber, dass wir versorgt werden von deiner Wahrheit und dass eine Auswirkung auf unser Leben hat und dass es eine Auswirkung auf unser Staunen über dich hat, weil wir sehen, wie wundervoll und herrlich, gnädig und voll Wahrheit du bist, Herr. Bitte rede du zu uns. Ich brauche dich und ich glaube an die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte die Predigt mit einer Frage starten. Und zwar, normalerweise lese ich auch immer den Text vor die Predigt. Das ist ein bisschen anders. Wir gehen da Stück für Stück dann vor. Ja, Johannes sagt, habt schon gemerkt, ist den meisten ein Begriff, wenn man reinschaut. Aber ich möchte mit einer Frage beginnen. Und zwar, habt ihr schon mal etwas getan, bei dem du richtig Angst hattest, dabei erwischt zu werden? Etwas, wo es dir so richtig peinlich wäre, wenn auf einmal die Tür aufgeht und jemand kommt rein, der davor nicht da war und sieht dich in der Situation, in dem, was du gerade gemacht hast. Das können neutrale, muss nicht gleich was Sündiges sein, das können einfach Dinge sein, die uns einfach peinlich sind. Wir sagen, hey, das ist gut, wenn die Türe zu bleibt. Aber es gibt noch eine andere Kategorie an Dingen, die uns unangenehm wäre, wenn wir dabei erwischt werden würden. Und zwar sind es verbotene Dinge. Das sind Dinge, wo wir Angst haben, erwischt zu werden, weil wir wissen, was wir gerade tun, ist nicht richtig. Eine Sache, die mir da persönlich immer einfällt, die Art, wie ich aufgewachsen bin, wir hatten sehr strenge Eckregeln, was elektronische Geräte zu Hause angeht. Eine Zeit von, keine Ahnung, anderthalb Stunden in der Woche durften wir gerade mit PlayStation oder so spielen. Das wurde dann, je älter wir wurden, ein bisschen erhöht, aber leider nur ein bisschen. Und was habe ich gemacht? Ich habe so viel heimlich PSP gesuchtet. Meine Mutter dachte, ich habe gezockt. Und ich kann mich noch an dieses Gefühl erinnern, wenn die Treppe Mama die Treppe hochkam und ich zack die PSP unter das Bett schieben musste, schnell mein Buch rausgeholt habe und so getan, als ob ich gelesen habe. Und dieses Gefühl von, wenn ich jetzt gleich dabei erwischt werde, gibt's Ärger, weil es ist falsch, was ich tue. Ja, so ein Sünder war und bin ich. So etwas habe ich getan. Hast du schon mal so etwas getan? In der Vergangenheit, in deinem Leben, vielleicht jetzt, letzte Woche, als Christ. Eine Sache, die, denke ich, den allermeisten Menschen richtig peinlich und unangenehm wäre, wenn sie dabei erwischen würde, ist das Thema Sex, Sexualität. Und noch dramatischer wird es, wenn wir von verbotenem Sex sprechen, von Unzucht, von Ehebruch, von Fremdgehen. Ich denke, das wäre so das Horrorszenario, wo sich jeder Mensch sagen kann, ich dabei nicht generell Intimität, das gehört in der verschlossenen Türe, das gehört in die Ehe. Gott hat das in einem Schutzraum geschaffen. Und jetzt reden wir aber von verbotenem Sex und auf einmal kommt jemand rein und sieht das. Und wisst ihr, was ich so erstaunlich an der Bibel finde? Ein Thema, ein Szenario, das uns vielleicht peinlich ist, in der Einleitung der Predigt zu hören und wir sagen, okay, was ist jetzt mit dem los? Muss er dieses Thema jetzt Sonntag früh hier reinwerfen? Die Bibel hat das, Gott hat es inspiriert in sein Wort reinschreiben lassen, dass es Milliarden von Menschen lesen können. Genauso eine Geschichte, genauso eine Situation. Warum? Gott möchte, dass wir anhand von so einem Text und von so einer Situation etwas ganz Entscheidendes über ihn und über das Evangelium kennenlernen. Nimm diese Situation, wo du sagst, das habe ich schon einmal im Verbotenen getan, als Kind Gottes, und auf einmal würde Jesus neben dir stehen. Wie wird er auf dich reagieren? Genau in dem Moment, wo du gerade diese verbotene Sache tust, steht Jesus neben dir. Und wie schaut er dich jetzt an? Was würde er dir sagen? Was würde er tun? Wie würde Jesus darauf reagieren? Und das ist die Hinführung zu dem Text, den wir gemeinsam heute in Johannes 8 anschauen möchten. Und wir beginnen in Vers 1 und 2. Und dieses krasse Szenario beginnt eigentlich mit einer recht undramatischen, gewöhnlichen Ausgangssituation. Und wir lesen in den ersten zwei Versen Folgendes. Jesus aber ging an den Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Eigentlich nichts Dramatisches. Das ist etwas Gewöhnliches. Und diese Verse erinnern uns über eine ganz bestimmte Wahrheit über das Leben und den Dienst Jesu. Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Jesus so den ganzen Tag gemacht hat, was so seinen Dienst gekennzeichnet hat. Und so das Bild, denke ich, von vielen Menschen ist so, der Kerl, der hat einfach die ganze Zeit geheilt oder die ganze Zeit irgendwelche Wunder gemacht, wie so ein Magier, der von Stadt zu Stadt gereist ist. Und die Leute dachten sich, boah, krass, der kann Dinge. Ist es der Messias? Ist es der Retter? Vielleicht ist das so ein Bild, das du oder viele Menschen von Jesus haben. Und es stimmt, dass Jesus unglaublich viele Wunder getan hat. So viele, dass Johannes am Ende vom Evangelium sogar schreibt, es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Also Johannes geht es hier um Dinge, die Jesus getan hat. Und er sagt, Jesus hat so viele Dinge getan, wenn wir das alles aufgeschrieben wären, hätte das Evangelium kein Anfang, kein Ende mehr gehabt. Das ist einfach so unglaublich viel. Und es stimmt, dass die Schrift lehrt, dass die Wunder einen entscheidenden Aspekt im Dienst Jesu hatten. Sie haben seine Gottheit bestätigt, er hat dadurch Verheißungen erfüllt, er demonstrierte, dass er der Messias ist, der zu uns Menschen kam. Und sie waren auch ein Teil davon, dass Jesus Christus als Menschensohn den Menschen diente und Gottes Menschenliebe zeigte. Was Markus 10,45 sagt, Jesus, ich bin nicht gekommen, bedient zu werden, sondern um zu dienen, was seinen Gipfel gefunden hat, indem er sein Lösegeld gab für viele. Aber neben eben diesen Wundern, die so zahlreich waren, hat Jesus über den Inhalt seines Dienstes vor dem Sterben Folgendes gesagt. Und zwar finden wir da wichtige Hinweise am Anfang des Markus-Evangeliums. In Markus Kapitel 1 finden wir zwei Verse gleich zu Beginn des Evangeliums, die uns auf etwas Entscheidendes hinweisen. Ich möchte erst Vers 38 und 39 vorlesen aus Markus Kapitel 1. Dort steht, und er spricht zu ihnen, also Jesus, Lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort Wunder tue, krasse Sachen mache, zeige, wer ich bin, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Was sagen wir Jesus? Jesus sagt, ich bin ausgegangen, wozu? Zu predigen, zu lehren, zu verkündigen, Worte zu sagen. Ja, er hat es unterstrichen, hier als Beispiel, und er trieb Dämonen aus mit Zeichen und Wundern, die nur Gott tun kann. Aber sein Fokus war, ich bin ausgegangen zu predigen. Oder etwas früher in Vers 14 und 15, als Jesus seinen Dienst beginnt, steht, nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus Start in den Dienst wird hier eigentlich recht evangelistisch beschrieben. Wie ein Evangelist, er hatte eine Botschaft der Buße und des Glaubens ans Evangelium des Reiches Gottes. Und das war Fokus in dem, was Jesus Christus hier auf der Erde getan hat. Und er unterstrich das eben mit den Wundern. Andere Verse beschreiben diese wunderbare Tatsache, hier haben wir Evangelium zu prägen. Matthäus 11 sagt, er kam, um Gefangenen Freiheit auszurufen. Mit Rufen, es sind Worte, Gefangenen Freiheit auszurufen. Oder es heißt in Lukas 7, er kam, um Armen gute Botschaft zu verkündigen. Und wir haben hier immer diesen Fokus, zu predigen, auszurufen, zu verkündigen. Dazu ist Jesus Christus gekommen, in beiden Dingen Gott selbst zu offenbaren. Ja, in seinem Leben, in seinem Verhalten, in seinem Wundern, in dem, was er zeigte und getan hat, aber eben auch in seinem Reden und in seinen Worten. Und dazu gehörte, dass die Menschen in Jesus Christus selber Gottes Herrlichkeit sehen sollten. Der Start im Johannesevangelium, in Johannes Kapitel 1, Vers 14 und 17, dort haben wir diesen Hinweis als Anfang, als Ausrichtung über den Dienst von Jesus, der hier beschrieben wird im Evangelium. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In dem, was Jesus getan hat, in dem, was Jesus gesagt hat, haben die Menschen und sollten die Menschen Gott selbst sehen, der im eingeborenen Sohn Mensch geworden ist und die Herrlichkeit des Vaters offenbart hat. Und so sagt Jesus, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Und so, diese Hinführung, das ist die Ausgangssituation. Diese Worte, die Jesus gesagt hat, die den Menschen Freiheit zugesprochen haben, die den Menschen, die arm waren, gute Botschaft verkündigt haben, diese Worte haben die Menschen beeindruckt. Das war ein Riesengrund, warum sie ihm nachgefolgt sind. Nach der Bergpredigt heißt es, es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Menschen waren erstaunt über die Worte Gottes, die aus dem Mund Jesu gekommen sind. Und es war so ein entscheidender Faktor. Das dürft ihr aufschlagen in Johannes 6, Vers 68. Da sagt Simon Petrus so einen Satz, der mich immer wieder bewegt und ausrichtet, worum es in unserer Nachfolge und in unserem Glauben geht. Petrus gehörte zu diesem engeren Kreis der 12 Leute. Petrus hat die erstaunlichsten Sachen bei Jesus gesehen. Wunder. Dämonenaustreibung, Heilungen, Dinge, die wir heute leider nicht in dieser Form erleben können. Also er hat diese begeisternden Sachen erlebt, aber schaut mal, was sein Hauptargument ist, warum er bei Jesus bleiben möchte. Jesus hält eine Predigt, die den Leuten nicht gepasst hat. Er verkündet die Tatsache, dass kein Mensch kommen kann, außer Gott zieht ihn. Er verkündet, dass die Menschen in dieser Bildsprache sein Fleisch, sein Blut essen und trinken sollen, damit sie überhaupt Leben haben. Das hat den Leuten nicht gepasst, diese Botschaft. Sie gehen von ihm weg. Und dann fragt er die Jünger, ob sie auch gehen wollen. Und jetzt schaut mal, was Petrus sagt in Johannes 6, Vers 68. Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Und jetzt kommt sein Argument: Du hast Worte ewigen Lebens. Das, was Petrus so begeistert hat, wo er sagt, Jesus, ich will bei dir bleiben, ist nicht in erster Linie, was er gesehen hat, sondern was er gehört hat. Er sagt, du hast Worte. Bei dir höre ich etwas, bei dir höre ich eine Wahrheit, eine Botschaft, die ich nirgends sonst in der Welt bekomme. Und deine Worte, die du sagst, prägen mein Leben in so einer kraftvollen Weise. Sie geben mir Leben. Durch sie habe ich Gewissheit vom ewigen Leben. Und das finde ich nur bei dir, Jesus. Und deswegen werde ich nirgendwo anders hingehen. Wegen deinen Worten. Nicht in erster Linie wegen deinen Wundern. Wir sind als Menschen oft so geprägt, dass wir unbedingt was sehen wollen. Auch im Gottesdienst. Auch im Glauben. Ich sage, ich will sehen. Gott, tu etwas. Und wir vergessen, wie entscheidend die Dinge sind, die wir hören. Und welche Auswirkungen Worte in unserem Leben haben. Ich will euch ein Beispiel dafür geben. Wenn ihr in einen Menschen verliebt seid, sehr innige Gefühle für einen Menschen habt und dieser Mensch euch antwortet, vielleicht zum ersten Mal, ich liebe dich auch, werdet ihr Luftsprünge machen. Es ist ein Satz, den er sagt. Es kann stockdunkel in dem Raum sein. Ihr seht nichts. Aber wenn ihr das hört, dann wird es etwas mit eurem Herzen und euren Gefühlen machen. Selbst wenn sie es euch nur in WhatsApp schreiben und ihr gerade diese Person nicht vor euch habt. Im Umkehrschluss genauso, wenn ihr einen Menschen liebt und dieser Mensch euch vielleicht sagt, ich liebe dich aber nicht, ich empfinde nicht die gleichen Gefühle, dann wird es euer Herz verletzen, egal wie schön die Person anzusehen ist. Worte haben eine Kraft. Worte haben eine Macht und die Worte, die Jesus eben gesagt hat, sind die besten Worte, die beste Wahrheit, die ein Mensch in seinem Leben auf dieser Welt hören und finden kann. Und das ist die Ausgangssituation, die wir hier in Johannes 8 finden. Jesus kam frühmorgens in den Tempel und es heißt, alles Volk kam zu ihm. Das ist eine große Mengenangabe. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner diese Stadt in dem Jahrhundert hatte, aber alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und er lehrte sie. Also wir haben diese gewöhnliche Ausgangssituation und jetzt kommt aber in diese gewöhnliche Ausgangssituation ein ziemlich krasser Szenenwechsel. Wir lesen Vers 3 bis 5. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Was passiert hier in dieser Situation? Jesus ist im Tempel, Jesus lehrt, Jesus predigt, er verkündet das Evangelium. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die religiöse Elite, die meinten besonders fromm zu sein und das Volk anleiten wollte, Gottes Gebote zu verstehen, sie bringen eine Frau zu Jesus. Und schaut mal, wie detailliert das Johannes hier beschreibt. Er sagt, diese Frau wurde in Vers 3 im Ehebruch ergriffen. Vers 4 geht noch mal konkreter, weil er sagt, die Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. Ich habe die Einleitung vorhin nicht zum Spaß gemacht, weil ich Bock habe, über Sexualität zu reden, sondern weil es unser Text macht. Können wir uns vorstellen, wie sich diese Frau gefühlt haben muss? Im Ehebruch, bei der Tat selbst. Es geht hier nicht nur um Intimität in der Ehe. Das wäre schon unangenehm, das muss niemand anders mitbekommen. Aber diese Frau ist gerade ihrem Mann fremdgegangen. Und auf einmal geht die Tür auf und jemand sieht es und erwischt sie. Aber nicht nur das, es ist nicht einfach nur die Tür aufgegangen, jemand hat sie dabei gesehen, jemand hat sie da noch ergriffen, rausgeschleppt in die Öffentlichkeit, in die Stadt, durch die Stadt geschleift, in den Tempel, vor diesen Jesus, bei dem gerade das ganze Volk war und der gepredigt und gelehrt hat. Das ist kein guter Start in den Tag, kein schöner Morgen. Können wir uns vorstellen, was für eine Scham und Bloßstellung das für die Frau gewesen sein muss? Was für ein Tiefpunkt in ihrem Leben. Und es ist nicht nur diese Scham und die Bloßstellung, die diese Frau jetzt gerade der gegenüberstehen muss in der Sünde, die sie getan hat, sondern sie hat auch noch eine Anklage am Hals. Die Anklage ist, du sollst sterben. Das ist die Situation, die der schuldigen Frau, die gerade Böses und Unrecht getan hat, über sie hereinbricht. In dem einen Moment war sie noch im Bett, im nächsten Moment in einem öffentlichen Prozess mit der Anklage Todesstrafe durch Steinigung. Wisst ihr, was aber komisch an der Tatsache ist? Wenn Johannes es schon so konkret erwähnt und sagt, im Ehebruch, bei der Tat selbst, wo ist der Mann? Warum bringen die Pharisäer nur die Frau? Warum nicht? Also fair, gerecht ist doch beide. Es wurde beide erwischt und jetzt werden beide in einen öffentlichen Prozess nach dem Gesetz Mose gebracht. Aber die Pharisäer bringen nur die Frau. Die war aber nicht allein. Du kannst Ehebruch nicht alleine begehen. Konnte der Mann vielleicht, keine Ahnung, schneller wegrennen? Oder was da passiert? Warum machen sie das? Ich denke, diese Tatsache, dass die Pharisäer nur die Frau zu Jesus bringen, offenbart ihren scheinheiligen und selbstgerechten Charakter. Als Männer bringen sie nur die Frau zu Jesus, um nur sie anzuklagen und nicht beide, wie es gerecht und fair wäre. Sie haben beide gesehen, sie haben beide bei der Tat selbst erwischt, bringen nur die Frau. Und es macht deutlich, dass sie im Herzen kein wirkliches und ehrliches Anliegen hatten, dass Gottes Gebote befolgt werden. Wenn es darum geht von, Herr, wir wollen dich ehren, wir wollen Gerechtigkeit ausleben in unserem Volk, dann bitte beide Täter, aber nicht nur einen. Und sie befolgen an dieser Stelle, obwohl sie meinen, so fromm zu sein, nur die Hälfte von dem, was Gott geboten hat. Nach dem Gesetz Mose sollten nämlich beide Täter angeklagt und gesteinigt werden. Und ihr falscher, scheinheiliger Charakter wird noch deutlicher, wenn wir den nächsten Vers lesen. In Vers 6 steht, dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Also was war ihr eigentliches Anliegen, ihr eigentlicher Fokus? Nicht die Frau, nicht das Gesetz Gottes. Sie hatten ein Problem mit Jesus. Sie wollten Jesus versuchen und sie wollten Jesus anklagen. Es ging ihnen nicht in erster Linie um Gottes Gesetz, um Gerechtigkeit und das Treue in den Ehen ausgelebt wird. Die Anklage, die sie haben, war eine scheinheilige Anklage. Ihr Problem hatten sie mit Jesus. Ihn konnten sie nicht leiden. Ihn wollten sie weghaben und auf ihn waren sie neidisch. Ist das Gottesfurcht? Ist das Nächstenliebe? Du sollst nicht neidisch sein. Das hat Gott genauso geboten, wie du sollst nicht Ehe brechen. Die waren so blind darin, die eine Sache irgendwie zu verfolgen, haben das als Deckmantel verwendet, indem sie ein Problem mit dem Sohn Gottes persönlich hatten. Und was wir hier in dem Text haben, das heißt immer, Jesus und die Ehebrecherin, das ist auch okay, das passt. Wir haben hier nicht nur eine Sünderin, die bei Jesus ist. Wir haben hier zwei Gruppen, eigentlich drei noch mit dem Volk, drei Gruppen von Sündern, die vor Jesus gebracht werden. Ja, wir haben die Frau, eine Sünderin, die gerade Ehebruch betrieben hat. Wir haben die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus nicht leiden konnten und ihn auf Kosten der Sünden von anderen in Versuchung führen wollten. Das ist richtig asozial, ohne Spaß. Wenn ich die Sünden und schlechten Taten von jemand anderes dafür verwende, um einen anderen Menschen wegzuschaffen. Das ist gemein. Das ist nicht nett. Mit solchen Menschen würde ich nicht so gern befreundet sein wollen. Und wir haben, wenn wir später noch das kommen, alles Volk, das bei Jesus war. Vor Jesus sind gerade mehrere Sünder. Mehrere Sünder. Was ist aber, es heißt ja in Vers 6, sie kamen, um ihn zu versuchen. Was ist die Versuchung, die sie Jesus hier stellen? Was ist jetzt das Problem? Also, worin liegt das Dilemma für Jesus? Was ist so, oh nein, sagt er jetzt das oder sagt er jetzt das? Was ist eigentlich ein Problem? Sie berufen sich nach Vers 5 auf das Gesetz Mose. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Diese Tatsache, die sie zitieren und was sie verstanden haben, was Mose geboten hatte, ist wahr. Das ist richtig. Das ist keine Lüge. In 3. Mose 20, Vers 10 steht, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau eines Mannes, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin gewiss getötet werden. Welchen Fokus setzt Gott hier? Beide. Die bringen nur die Ehebrecherin zu Jesus. Es ist richtig, beide, Ehebrecher und Ehebrecherin, sollen gewiss getötet werden. Die Todesstrafe durch Steinigung wird in 5. Mose 22 erwähnt, wo die gleiche Sache nochmal aufgewiesen wird und jetzt aufgegriffen wird. Und jetzt ist die Situation folgende. Sagt Jesus, nein, sie soll nicht getötet werden, missachtet er Gottes Gesetz durch Mose. Aber Jesus hat selber gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern es um es zu erfüllen. Das ist das Dilemma. Sagt er, nein, nicht steinigen. Hey, Jesus, du hast gesagt, du erfüllst das Gesetz. Erfüllung des Gesetzes würde nach 3. Mose 20 so aussehen. Okay. Eine Sackgasse. Zweites Problem. Stimmt Jesus dieser Tatsache zu, sagt, okay, steinigt sie, dann könnten sie seine eigenen Worte hinterfragen, in denen er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Das hat Jesus zum Beispiel Nikodemus in Johannes 3 gesagt. Jesus hatte selber die Botschaft von Freispruch verkündigt. Jesus hatte selber ein Evangelium gepredigt und er war als ein Freund der Sünder bekannt, als jemand, der Erbarmen hatte mit Menschen. Warum hat er die anderen nicht die ganze Zeit gesteinigt? Mit denen er, das heißt ja mit Huren und Zöllnern. Warum hat er die nicht die ganze Zeit gesteinigt? Zweite Sackgasse. Und zudem würde hinzukommen, wenn er dem Gebot des Gerichts zustimmt, war es so, dass die Römer die Todesstrafe durch jüdisches Gericht verboten hatten. Also das jüdische Volk, die durften Gerichtsprozesse führen mit einem Urteil, sie durften aber selber nicht exekutieren. Also sie durften selber nicht die Todesstrafe ausführen, sondern es durften nur die Römer. Das heißt, Jesus hätte in dem Fall sich auch der Obrigkeit widersetzt. Und das ist quasi das Dilemma, das sie Jesus Christus hier hinstellen und wo die Leute gespannt zuschauen. Du nun, was sagst du? Und jetzt die spannende Frage, wie reagiert Jesus darauf? Was macht der Sohn Gottes? Wie reagiert er in seiner Weisheit? Wir finden die Antwort in Vers 6b. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich finde das komisch. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig einordnen, was Jesus damit bezwecken wollte. Johannes wiederholt es sogar und irgendwie habe ich das Gefühl, der will uns ein bisschen damit ärgern. In Vers 8 steht nochmal, wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Was hat Jesus da geschrieben? Wir dürfen heute gemeinsam das Geheimnis lüften, was Jesus hier geschrieben hat, nämlich, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Das steht da nicht drin. Johannes hat uns nicht überliefert, was da drin stand. Es gibt Theorien, es gibt Vermutungen. Das sind die verrücktesten Sachen, die man da in den Kommentaren zu lesen kann. Die einen sagen, ja, Jesus Christus hat einfach nur seine Hand im Sand bewegt. Okay, das steht ja geschrieben, aber vielleicht so eine Art mystische Kalligrafie oder so. Frauen hätten es vielleicht lesen können. Was macht Jesus da? Andere sagen, hey, was wurde noch in der Schrift mit Gottes Finger geschrieben? Die Gebote, nach 2. Mose 31, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, heißt es, wurden mit Gottes Finger eingegraben. Vielleicht das, vielleicht hat Jesus nochmal als Erinnerung die ganzen Gebote aufgeschrieben. Oder in Jeremia 17 gibt es eine Stelle, da heißt es, diejenigen, die den Herrn verlassen, werden beschämt werden. Die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Sie werden zugrunde gehen. Steht in Jeremia 17, Vers 13. Und so denken manche, okay, vielleicht hat Jesus die Namen der Pharisäer und der Schriftgelehrten, der Sünder hier auf die Erde raufgeschrieben. Fakt ist, es sind nur Überlegungen. Wir wissen es einfach nicht. Und es ist ein, ich denke, eine hilfreiche Sache, dass wir hier in der Schrift eine Stelle haben, wo Gott uns lehrt, bei dem zu bleiben, was offenbart wurde. Ne, wir können jetzt diesen Text lesen und unsere ganze stille Zeit damit verbringen. Was hat Jesus geschrieben? Sagt mir der Geist irgendetwas dazu? Was könnte das sein? Okay, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch nicht erbaut. Ja, lesen wir das, was da ist. Johannes hat eine Ausrichtung. Johannes hat einen Fokus, den er hier in diesem Text lädt. Und wir sollten darauf fokussiert sein, was Gott offenbart hat und was wir lesen können. Deswegen, was wir definitiv festhalten können in der Tatsache, was das Jesus geschrieben hat, ist, er hat den Leuten Zeit gegeben, nachzudenken. Er hat nicht gleich geredet. Also wir haben die Situation, die kommen. Du nun, was sagst du? Stille. Bam, so Mic drop. Okay, still. Jesus bückt sich. Es ist immer noch still. Schreibt irgendetwas. Sollt ihr denken, hä, was passiert hier? Was passiert hier? Gott gibt den Menschen Zeit, darüber nachzudenken, was sie hier eigentlich machen. Was ist die Situation, in der wir alle uns befinden? Jesus reagiert hier nicht übereilt darauf. Und wir finden in Vers 7, dass da andere ein bisschen penetranter waren. Und zwar in Vers 7 steht, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen. Das heißt, diese Stille, damit hatten sie ein bisschen ein Problem. Die wollten schon hören, Jesus soll ja jetzt etwas dazu sagen. Richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Jetzt kommen die Worte, auf die alle so gespannt waren. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Was macht Jesus hier deutlich? Jesus geht auf die Situation ein und sagt, okay, wir haben hier die Sachlage, dass jemand eine Sünde begangen hat, die den Tod verdient hat. Das habt ihr richtig gelesen, zwar nur zur Hälfte wahrgenommen und praktiziert. Wo ist der Mann? Also nehme ich das gerade richtig wahr, dass ihr Gerechtigkeit im Umgang mit euren Sünden wollt? Ist das, was ihr wollt? Gerechtigkeit im Umgang mit eurer Sünde. Okay, dann fängt aber derjenige an, der ohne Sünde ist. Das heißt, derjenige, der in seinem Leben noch nichts getan hat, das nach Gottes Gerechtigkeit den Tod verdient hat. Der darf anfangen. Ihr wollt die Ehebrecherin steinigen. Wie sieht's in eurer Ehe aus? In eurem Leben? Bist du immer treu gewesen? Mit deinen Augen? Mit deinen Gedanken, Träumen und Wünschen? Hattest du niemals Unzucht? Unrein, bist du nicht unrein in diesem Gebiet? Jesus selbst hat ihnen immer wieder erklärt, zum Beispiel jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Das hat Jesus gepredigt, Matthäus 5. Jesus hat auch gesagt, mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du den Splitter in dem Auge deines, der in dem Auge deines Bruders ist, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Ihr wollt damit anfangen, nach diesem Urteil zu richten, dann bedenkt, was euch treffen würde und sollte, wenn wir alle diese Gerechtigkeit praktizieren würden. Was Jesus, kleinen Hinweis will ich machen, nicht, dass ich so als Liberaler abgestempelt werde, der keine Gemeindezucht ernst nehmen möchte, weil wir haben ja alle Splitter im Auge. Jesus sagt hier nicht, dass er Sünde einfach toleriert und dass es ihm egal ist. So, hey, du hast deine eigenen Probleme, deswegen sprech die Probleme des anderen und die Sünde des anderen nicht an. Das sagt Jesus hier nicht. Jesus sagt, die Splitter und die Balken sollen herausgezogen werden, bei beiden. Aber Jesus hat in Matthäus 7 erklärt, dass wir im Umgang miteinander zugleich selbst reflektiert sein sollen. Dass wir zugleich mit dem Bewusstsein einander begegnen sollen, zu wissen, wo habe ich Dreck am Stecken? Wo habe ich Sünde? Wo habe ich vielleicht die gleiche Sache schon einmal gemacht, die aber niemand weiß? Und jetzt der andere, der Arme, der wurde halt bloßgestellt. Der wurde erwischt. Wir sollen einander helfen, den Splitter rausziehen, aber nicht in einer Art und Weise, wo wir uns verurteilen, als gäbe es keine Hoffnung in Christus mehr. Das ist das, was Jesus deutlich gemacht hat. Ja, Gott gab dem Volk Israel durch Mose das Gesetz, um ihnen aufzuzeigen, was in seinen Augen heilig, gerecht und gut ist und was in seinen Augen böse ist, also was Balken und Splitter sind, wofür der Mensch Gottes Strafe verdiente. Gott hat genauso offenbart, das sehen wir hier an der Steinigung, wie hart die gerechte Strafe für Ungehorsam gegen einen perfekten, heiligen und liebenvollen Gott ist. Das Gesetz, auf das sie sich hier berufen, sollte aber nicht als Waffe gegeneinander eingesetzt werden. Hey, den Mensch, den kann ich nicht leiden. Ich stalk den einfach nur, bis ich den bei etwas erwische, wofür er gesteinigt werden darf. Dann habe ich das Problem mit dem Kerl nicht mehr. Das war nicht der Umgang, wie das Gesetz genommen werden sollte. Das Gesetz sollte nicht missbraucht werden, indem man einfach Leute wegschafft, sondern es sollte das Volk lehren, dass sie allesamt Sünder sind, die die Strafe verdienen und dass sie von Gottes Erbarmen und Gnade abhängig waren. Und das sollten sie untereinander praktizieren. Jesus selbst, das finde ich eine interessante Sache, die er sagt in Matthäus 23, dort sagt, ihr verzehntet die Münze und den Dill, den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Gericht, also den Urteilsspruch, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das heißt, wenn Jesus sich auf das Gesetz beruft, sagt er, praktiziert ihr das in einer Art und Weise, dass es ja um Urteilsspruch geht, aber genauso auch um Barmherzigkeit und Glauben? Gehen wir so mit dem Gesetz um? Gott ist gerecht und ein Richter, das stimmt, aber Gott ist genauso auch barmherzig und vergebend. Gottes Charakter ist mehr als das Gesetz. Es war für mich im Studium ein großer Augenöffner, wie oft die 10 Gebote erklärt wurden und was ich gehört habe, ist, sie offenbaren Gottes Charakter. Was Gott wichtig ist, was er richtig für falsch ansieht, das ist wahr. Wir sehen, Gott mag Treue, Gott mag Nächstenliebe, all die Sachen. Aber das Gesetz offenbart vor allem einen Wesenszug Gottes, nämlich seine Gerechtigkeit. Sünde, Strafe, Unrecht, Vergeltung. Ist Gott das? Es ist alles, was Gott ist. Unser Gott ist ein strafender Gott. Ja, Gott ist das, aber Gott ist mehr als das. Gottes Charakter ist mehr als das Gesetz und als die 10 Gebote. Gottes Charakter ist voller Vergebung, Barmherzigkeit und Gnade. Und das gehört nicht per se zum alten Bund. Das gehört nicht per se zum alten Bund. Der alte Bund ist, tust du das, Segen, tust du es nicht, Fluch. Wie kriege ich Segen, wenn ich ihn eigentlich nicht verdient habe? Diese Antwort finde ich nicht im alten Bund, sondern allein in Jesus Christus im neuen Bund. Wie geht es Ihnen mit der Antwort von Jesus? Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster den Stein. Er bückt sich wieder auf die Erde und schreibt rein. Und heißt es in Vers 9, als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zum Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau. Was hat Jesus mit dieser Antwort bezweckt? Es ist so ein kurzer Satz, der so eine große Auswirkung hatte. Wir merken hier, was für eine Macht Worte haben. Die Worte, die Jesus gesagt hat, haben hier Menschen bewegt. Die haben ihren Ort, einen Ort verlassen, nur weil er gesprochen hat. Jesus überführt mit dieser einen Antwort alle, dass sie Sünder sind, dass sie alle schuldig sind und dass jeder es verdient hätte, gesteinigt zu werden. Ich habe vorhin von den drei Gruppen geredet. Die Frau, die Pharisäer und Schriftgelehrten und das Volk. Alle hätten es verdient, gesteinigt zu werden. Die Leute müssen das hier realisieren. Die müssen sich das eingestehen und sie verlassen diesen Ort. Jesus selber hatte diese Grundlehre der Schrift, dass alle Menschen Sünder, dass wir von Grund auf verdorben sind, dass alle abgewichen sind, dass keiner da ist, der Gutes tut, auch nicht einer, dass wir alle gesündigt haben, die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen. Diese Grundlehre der Schrift, die auch zum Beispiel in 1. Könige 8 vorhanden ist, wo es heißt, da ist kein Mensch, der nicht gegen dich sündigt. Diese Grundlehre, daran hat Jesus sie erinnert. Das hat Jesus deutlich gemacht. Und er selber hat es auch im Johannesevangelium gelehrt. In Johannes 7, Vers 19, auch im Johannesevangelium finden wir diese Grundlehre der Schrift. Dort sagt er in Johannes 7, Vers 19, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben und keiner von euch tut das Gesetz. Jesus hat gesagt, ey, ihr habt das Gesetz Mose, er hat schon davor gelehrt, keiner von euch tut es. Ihr lebt so nicht. Oder in Johannes 7, Vers 7 sagt er, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Wir finden diese Lehre der Verdorbenheit auch hier in dieser Form Johannesevangelium, kurz vorher. Jesus Christus hat sie diese Tatsache gelehrt und er hat diese Tatsache auch selber hier an dieser Stelle nochmal unterstrichen und deutlich gemacht. Und jetzt möchte ich aber uns ins Bewusstsein rufen. Wir sind nicht die schriftgelehrten Pharisäer, wir sind nicht die Frau, wir sind nicht die Volksmenge. Aber wir sind Sünder, die viele hundert Jahre später leben. Auch du und ich verdienen es, nach der Gerechtigkeit Gottes gesteinigt zu werden. Vielleicht erlebt nicht jeder von uns, wie böse Dinge, die wir tun, gleich an die Öffentlichkeit geraten. Ich hoffe, das bleibt euch erspart, außer Gott gebraucht es zu etwas Heilsamen. Aber das ist etwas so Unangenehmes. Aber Gott kennt unser Herz. Gott kennt unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Träume. Gott weiß Bescheid darüber. Jesus steht daneben. Er kennt es. Du und ich hätten es verdient, von ihm einfach nur gerichtet zu werden. Viele Menschen hören diese Tatsache davon, dass Menschen Sünder sind und dass auch sie schuldig und böse sind. Aber wie reagieren sie darauf? Ich habe gesagt, diese Worte Jesu haben diese Volksmenge, haben diese Menschen bewegt. Sie mussten sich eingestehen, dass sie schuldig sind und dass sie Sünder sind. Vor Jesus. Aber in welche Richtung gehen sie? Weg von Jesus. Diese Menschen haben erfahren, dass sie den Tod verdient haben. Aber sie bleiben nicht bei Jesus, um die Vergebung und die Veränderung zu suchen, die wir brauchen, sondern sie kehren ihm den Rücken zu. Sie gehen weg. Weg von Jesus. Heute ist meine Tochter aufgewacht. Hallo, die winkt dann immer zu. Wie viele Menschen genau das Gleiche? Man spricht mit ihnen, Arbeitskollegen, dies, das, und man kommt auf dieses Thema zu sprechen, Menschenbild, wie gut sind wir eigentlich, wie böse sind wir eigentlich, und es ist irgendwann dieses, nee, das reicht mir. Das ist okay, also darüber, das sehe ich anders, und darüber möchte ich nicht weiter sprechen. Es ist keine Sehnsucht im Menschen vorhanden, bei Jesus die Vergebung und die Veränderung zu finden, die wir brauchen. Diese Menschen gehen weg von Jesus. Sie werden mit dieser Botschaft, mit dieser Tatsache der Überführung des Gesetzes konfrontiert, aber man stellt es zur Seite und sagt, es ist unangenehm, darüber zu reden. Welch eine Gnade, dass wir darüber reden können. Wir müssen in unserem christlichen Glauben nicht etwas verschleiern. Wir müssen nicht so tun, als gäbe es kein Problem in unserem Herzen oder unserem Denken. Wir können darüber reden. Wir dürfen es offenbaren. Wir können es thematisieren. So hart es ist, warum? Und das erfahren wir weiter. Denn, im fortlaufenden Text, denn diese Vergebung in Jesus ist doch möglich. Ich habe vorhin gesagt, Jesus verkündete eine gute Botschaft, eine Botschaft, die Gefangenen Freiheit ausspricht und nicht Verurteilung und Gefängnisstrafe. Diese Botschaft gibt es bei Jesus zu finden. Jesus ist gekommen, um Gottes Herrlichkeit zu offenbaren, die mehr ist als nur Gerechtigkeit, mehr ist als nur Gesetz. Das heißt, wir haben einen Vater gesehen voller Gnade und Wahrheit. Warum ist diese Wahrheit unterschiedlich von der Wahrheit im Gesetz? Das Gesetz ist auch Wahrheit. Das Gesetz offenbart dir nämlich die Wahrheit, du bist ein Sünder. Das ist nichts Neues, was Jesus gebracht hat. Was hat Jesus Neues gebracht? Gnade und Wahrheit. In Jesus Christus sehen wir den Vater, der gerecht ist und sagen kann, wir sind ein Sünder, der aber immer noch gnädig darauf reagieren kann. Deswegen die Kombination, das ist neu. Nicht nur die Wahrheit, dass ich ein Sünder bin, sondern die Wahrheit, dass Gott mir, einem Sünder, in Christus gnädig sein kann. Das sehen wir in Jesus Christus. Und Jesus beginnt diese Schönheit der Gnade und Barmherzigkeit hier an dieser Stelle mit der Frau zu demonstrieren. Und er macht es noch bevor er der Frau antwortet. Jesus Christus hat die Menschen überführt. Die Frau war in dieser bloßstellenden Situation, wo ihre Sünde aufgedeckt wurde. Und ich habe es vorhin beschrieben, so viele Menschen schauen dich an. Es ist einfach nur peinlich und unangenehm. Dein Herz schlägt bis sonst wohin und du weißt, was du eigentlich verdient hast. Was macht Jesus? Wer musste gehen? Die Ankläger. Diese Frau wurde alleine bei Jesus gelassen. Die Menschen, die sie verurteilen wollten, die Menschen, die sie in die Situation, die ihre Sünde aufgedeckt haben, wurden weggetrieben. Jesus nimmt damit der Frau die Scham und die Bloßstellung, der sie ausgesetzt war, aufgrund ihrer Sünde. Und was sagt Jesus dann jetzt? Was macht Jesus mit der Frau? In Vers 10, nochmal, um das zu unterstreichen. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Er sagt, Schau dich um. Wo sind die Leute? Jesus macht sie darauf aufmerksam. Merkst du, dass diese Leute wegen mir verschwinden mussten? Merkst du, dass du jetzt hier mit mir alleine bist? Du darfst jetzt zur Ruhe kommen, obwohl du schuldig bist, obwohl du ein Sünder bist. Du darfst jetzt hier bei mir sein. Ich habe sie durch meine Worte weggebracht. Ich habe durch meine Worte diejenigen, die dich angeklagt haben, verschwinden lassen. Und was sehen wir hier aber für eine entscheidende Sache bei der Frau? Die hat nicht gedacht, oh, jetzt aber so schnell wie es geht auch raus hier aus der peinlichen Situation, bevor die Leute noch wieder zurückkommen oder sonst irgendetwas. Alle wurden mit ihrer Schuld, mit ihrer Sünde konfrontiert und mussten sich dessen bewusst sein. So viele Menschen gingen, die Frau aber blieb. Die Frau blieb bei Jesus. Und jetzt kommen diese so heilsamen Worte, die unser Herr ausgesprochen hat in Vers 11. Jesus, er fragt, hat niemand dich verurteilt? Vers 11, sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Auf diese Anklage, die diese Frau bekommen hat, die nach dem Gesetz Moses gerechtfertigt ist, folgt aber von Jesus Christus ein gnädiger Freispruch. Und dieses auch ich verurteile dich nicht ist so viel entscheidender als das, was Menschen über uns denken. Dieses auch ich, das Jesus hier ausspricht, Entschuldigung, ich muss einmal kurz. Dieses auch ich, das Jesus hier ausspricht, ist viel entscheidender als das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass die Tatsache, dass sie gehen müssen. Denn dieses auch ich wird von Gott selbst gesprochen. Von demjenigen, der das Recht dazu hat, Lebende und Tote zu richten und es auch tun wird nach Gerechtigkeit. Jesus sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Alle gehen. Wer durfte bleiben? Jesus. Er war wirklich ohne Sünde und er dürfte den Stein werfen. Und was hat er gemacht? Er hätte Gottes Gerechtigkeit demonstriert. Er wäre nicht mal böse gewesen dabei. Er wäre immer noch gut und heilig und vollkommen in dieser Situation gewesen. Er hätte die Frau steinigen dürfen, weil er derjenige ist, der ohne Sünde ist. Aber Jesus spricht zu der Frau etwas, was sie nicht verdient hat. Dieses auch ich verurteile dich nicht, das ist nicht Gerechtigkeit. Das ist Gnade, Barmherzigkeit und Liebe, die Jesus Christus als Offenbarung des Vaters in Gnade und Wahrheit offenbart hat. Und wenn Jesus dieses Ich verurteile dich nicht spricht, dann ist er nicht korrupt. Dann offenbart er nicht einen Gott, der tolerant zur Sünde ist und sagt, hey, ist halt nicht so schlimm. Jesus ist kein korrupter Richter, indem er diese Frau freispricht, sondern er ist der Richter, der weiß, dass er eines Tages die Strafe der Frau selber auf sich nehmen wird, damit er sie hier freisprechen kann. Jesus wusste das. Jesus wusste, dass diese Frau nicht gesteinigt wird von mir, wird mich mein eigenes Leben kosten. Aber ich sag's trotzdem. Aber ich offenbare Gottes Herz trotzdem und spreche es aus. Du wirst nicht verurteilt. Du darfst hier bei mir bleiben. Ich trage deine Strafe. Ich trage deine Sünde. Ich nehme die Strafe auf mich, damit du Frieden haben darfst, so wie es Jesaja prophezeit hat. Und Jesus wird von Gott eben nach Römer 3 als ein Sühnmittel, ein Sühnopfer dargestellt im Glauben an sein Blut, damit jeder, der glaubt, aus Gnade gerechtfertigt werden darf. Diese Aussage, die Jesus hier gesprochen hat, ich verurteile dich nicht, gilt Gott sei Dank nicht nur der Frau, sondern auch uns. Jedem, der die Tatsache glaubt, dass Christus als Sohn Gottes stellvertretend die Strafe auf sich genommen hat, darf diesen Satz über sein Leben schreiben, über seine Scham, über die Dinge, bei denen wir nicht erwischt werden wollten. Über unserem Leben in Jesus Christus im neuen Bund steht, ich verurteile dich nicht. Ich bin dir gegenüber gnädig, nicht einfach nur gerecht. Aber ich bin gerecht, indem ich die Strafe selber auf mich nehme. Und in Römer 8, Vers 1, die Bibelstelle möchte ich gerne mit euch aufschlagen. In Römer 8, Vers 1 finden wir diesen wunderschönen Vers, der beschreibt, was uns in Christus gilt. In Römer 8, Vers 1 heißt es, also ist jetzt keine Verdammnis. Und das griechische Wort ist so quasi das Nomen von ich verurteile dich nicht. Also wir können auch sagen, also ist jetzt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Diejenigen, die im Glauben mit Jesus verbunden sind, haben diese Botschaft des Evangeliums, durften diese Wahrheit verkünden, die Gefangenenfreiheit ausgesprochen hat, dass es in Christus keine Verurteilung mehr, dass es in ihm keine Verdammnis mehr gibt. Kein gerechtes Gericht Gottes, das wir nach der Gerechtigkeit eigentlich verdient hätten. Und wer will anklagen, wenn Gott gerechtfertigt hat? Jesus ist gestorben, auferweckt und er ist zu Rechten Gottes, wo er sich für uns verwendet. Jesus offenbart hier Gottes Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Ich will uns aber noch, ich habe die Zeit im Blick, hier Philipp hat mir gesagt, zwischen 45 und 60 Minuten, jetzt sind 46 Minuten rum, aber ich will es nicht ausreizen. Ich möchte euch aber noch auf zwei Dinge hier hinweisen. Jesus sagt nicht einfach nur, ich verurteile dich nicht. Das ist Gnade im Evangelium. Die Gnade im Evangelium ist aber nicht nur vergebend, sondern verändernd. Und deswegen sagt Jesus, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus ruft die Frau dazu auf und sagt, du hast erlebt, dass Gott dir gnädig ist und dass Gott dich freisprechen kann. Und er sagt, das soll eine Auswirkung auf dein Leben haben. Du wirst jetzt nicht wieder in das Haus gehen und das gleiche Bett zurückspringen. Wirst du nicht. Er sagt, geh hin und sündige jetzt nicht mehr. Und das ist diese Lehre, die wir in der Schrift finden, auch zum Beispiel in Römer 6, wo es steht, dass Gottes Gnade nicht nur unsere komplette Schuld vergibt, sondern unser komplettes Leben verändert. Die Gnade ist heiligend, die Gnade ist heilsam, aber genauso heiligend. Sie verändert uns. Und nach Titus ist es die Gnade, die uns erzieht. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir jetzt nicht so leben wie vorher, um das zusammenzufassen. Was prägt und verändert uns? Es ist die Gnade. Es ist die Begegnung mit Jesus und nicht die Begegnung in erster Linie mit den 10 Geboten. Es ist nicht in erster Linie das, du sollst das nicht tun, du sollst das nicht tun, weil sonst wirst du von Gott verflucht. Das ist nicht das, was uns verändert. Das ist das, was uns überführt. In Christus sehen wir, du solltest das nicht tun. Ich vergebe dir, ich trage deine Strafe und ich präge dich jetzt und verändere dich durch meinen Geist, dass du das nicht tun wirst, nämlich mein Gesetz in dein Herz reinschreiben werde. Es ist die Begegnung mit der Gnade Gottes, die uns vergibt und auch genauso verändert. Und wie können wir das umsetzen? Wie setzen wir das um? Und in den meisten Bibeln ist jetzt vor Vers 12 ein Absatz. Also ein Cut, okay, Story vorbei, nächstes Thema. Ich bin aber der Meinung, dass Vers 12 ganz, ganz entscheidend zusammenhängt mit dem, was wir in Vers 1 bis 11 gelesen haben. Es beantwortet nämlich die Frage, wie sündige ich jetzt nicht mehr? Wie lebe ich jetzt nicht mehr in der Finsternis meiner Sünde, sondern in dem Licht Gottes, in Heiligkeit und Reinheit? Und deswegen sagt Jesus in Vers 12, wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie kann die Frau diesen Ausspruch Jesu umsetzen? Wie können wir das Gehirn und Sündige nicht mehr umsetzen? Wie sagt Jesus? Indem wir ihm nachfolgen. Anderen Worten, indem wir ihn im Glauben im Blick haben. Indem wir uns im Glauben daran erinnern, wer Christus ist, wie er gelebt hat, was er uns aus Gnade geschenkt hat. Indem wir uns daran erinnern, dass er das Licht der Welt ist. Das heißt, er ist derjenige, der rein, heilig und sündlos ist. Dafür steht das Licht Gottes. Er ist derjenige, der nicht nur selber ein gottesfürchtiges Leben geführt hat, sondern uns prägen kann, selber gottesfürchtig zu leben. Nämlich indem wir das Licht des Lebens haben, wenn wir ihm nachfolgen und zu ihm gehören. Er selber führt uns zu einem Leben in Ewigkeit und er selber führt uns zu einem Leben in Gottesfurcht. Dieser Text hat uns Gottes Herrlichkeit offenbart. Dieser Text hat uns gezeigt, was das Evangelium ist. Und ich liebe diesen Text, diese Predigt hat aus verschiedenen Gründen einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Unter anderem war das die erste Predigt, die ich nach knapp einem halben Jahr Predigtpause, wo es mir psychisch sehr, sehr schlecht ging, die erste Predigt, die ich wieder gehalten habe in diesem Frühling diesen Jahres. Aber ich finde es so schön, weil wir haben hier Kernthemen des Evangeliums. Und ich habe euch an ganz vieles erinnert. Das war jetzt nichts Neues, was ich gerade gesagt habe. Und trotzdem etwas Schönes. und trotzdem ist was Kostbares. Und Gott hat es so kreativ, diese Kernthemen des Evangeliums in eine historische Erzählung reingepackt. Und das ist, deswegen habe ich auch den Predigtext nicht vorgelesen, so, das steht heute an, so schön systematisch. Das ist eine Geschichte. Das ist eine Begebenheit, die passiert ist, in der wir aber das Evangelium selber wahrnehmen. Und ich möchte uns jetzt noch fragen, wie reagieren wir, gehen wir miteinander um? Werfen wir einfach nur Steine? Und der hat was falsch gemacht? Leben wir miteinander, indem wir einfach nur Gerechtigkeit und Gesetz praktizieren oder indem wir auf die Vergebung und die Gnade in Christus hinweisen, zugleich, ich verurteile dich nicht und sündige nicht mehr, beides? Sind wir als Christen eine Gemeinschaft, in der Raum für Fehler, für Versagen und für Schuld ist? Die ist sowieso da. Die Frage ist, wie thematisieren wir das? Heucheln wir das? Verschleiern wir das? Behalten wir das für uns? Haben wir Angst, es auszusprechen, weil mich sonst alle so, wie kann der? Und der ist Christ und der predigt und der singt. Ja, wir sind zur Heiligkeit aufgerufen. Wir sind zu Vorbildern aufgerufen. Und Christus verändert unser Leben. Wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Aber haben wir das Evangelium so verinnerlicht, dass wir miteinander in Gnade Sünde thematisieren können? Weisen wir einfach nur aufs Gesetz hin oder auf das Evangelium? Und das Evangelium sagt uns, dass für Jesus keine Sünde zu groß, zu peinlich oder zu schlimm sein könnte, als dass er sie nicht mit seinem Blut vergeben kann. Und das Evangelium sagt uns, dass es für Jesus keine Sünde gibt, die zu groß ist, als dass er uns nicht helfen kann, ihr zu widerstehen und sie abzulegen. Das finden wir im Evangelium in Jesus Gottes. Und deswegen lass uns nicht von ihm weggehen. Auch wenn wir gerade gesündigt haben. Wenn Jesus direkt daneben stehen würde und er steht daneben, wenn du Kind Gottes bist aus Glauben, dann sagt er, ich verurteile dich nicht. Jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Danke für eure Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Ich weiß nicht, wie es bei euch üblich ist, darf ich jetzt einmal noch mal beten? Ich möchte selber Jesus Danke sagen, dass die Verse sprechen ja genauso auch zu dem, der gerade über sie reden darf.